Ja, liebe Geschwister, ihr wisst ja, ich stehe sehr gerne früh auf. Dann hat man morgens so seinen Ablauf, dann hat man seine Morgenandacht und meistens habe ich dann noch so eine halbe, dreiviertel Stunde, bevor ich rausgehe. Entweder schreibe ich was oder ich höre Hörbibel. Es gibt so Texte, die dann in Verbindung mit den Erlebnissen, die man dann so hat und Gesprächen, die man führt, einen innerlich bewegen, wo man so denkt, ja, so ist es, und man erkennt dann so einiges. Und das hier ist so ein Text. Das ist der 1. Korinther 1 und ich lese mal die Verse 10 bis 31. Ich ermahne euch aber, Brüder und Schwestern, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle mit einer Stimme redet. Und lasst keine Spaltungen unter euch sein, sondern haltet einander fest in einem Sinn und in einer Meinung. Denn es ist mir bekannt geworden über euch, meine Brüder und Schwestern, durch die Leute der Chloe, dass Streit unter euch ist. Ich meine aber dies, dass unter euch der eine sagt, ich gehöre zu Paulus, der andere ich zu Apollos, der dritte ich zu Kephas, der vierte ich zu Christus. Wie, ist Christus etwa zerteilt? Wurde denn Paulus für euch gekreuzigt? Oder seid ihr auf den Namen des Paulus getauft? Ich danke Gott, dass ich niemanden unter euch getauft habe, außer Crispus und Gaius, damit nicht jemand sagen kann, ihr wärt auf meinen Namen getauft. Ich habe aber auch Stephanas und sein Haus getauft, sonst weiß ich nicht, ob ich noch jemanden getauft habe. Denn Christus hat mich nicht gesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu predigen. Nicht mit weiser Rede, auf dass nicht das Kreuz Christi zunichte werde. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist es Gottes Kraft. Denn es steht geschrieben, ich will zunichte machen, die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo sind die Klugen? Wo sind die Schriftgelehrten? Wo sind die Weisen dieser Welt? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott wohl, durch die Torheit der Predigt selig zu machen, die da glauben. Denn die Juden fordern Zeichen und die Griechen fragen nach Weisheit. Wir aber predigen Christus, den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis und den Heiden eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, Juden und Griechen, predigen wir Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn die göttliche Torheit ist weiser, als die Menschen sind. Und die göttliche Schwachheit ist stärker, als die Menschen sind. Seht doch, Brüder und Schwestern, auf eure Berufung. Nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme sind berufen, sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er die Weisen zu Schande mache, und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zu Schanden mache, was stark ist, und was gering ist vor der Welt, und was verachtet ist, das hat Gott erwählt, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, auf dass sich kein Mensch vor Gott rühme. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der für uns zur Weisheit wurde, durch Gott und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung, auf das gilt, wie geschrieben steht, wer sich rühme, rühme sich des Herrn. Spaltung in der Gemeinde. Kennen wir das auch von irgendwo? Ja, das kennen wir. Wenn man sich die weltweite Christenheit heute so betrachtet, kann man schon ganz schön traurig werden. Es gibt so viele verschiedene Gruppierungen mit teilweise so weit auseinanderliegenden Positionen, dass es auf der einen Seite ein ganz schlechtes Zeugnis vor der Welt ist und auf der anderen Seite, wenn jemand Gott wirklich sucht, ist es ganz schwer, dort zwischendurch zu finden. Ein Lösungsansatz wäre, Spaltung um jeden Preis, also wirklich jeden Preis, zu vermeiden. um die Gemeinde zusammenzuhalten, um kein schlechtes Zeugnis vor der Welt zu sein. Ich bin gewiss, dass ein solches Vorgehen falsch ist. Wenn man die Paulusbriefe liest, weiß man, dass er schon damals immer wieder gegen Irrlehre angekämpft hat. Es war schon damals sein Anliegen, immer wieder zurück auf ein klares Evangelium, so wie der Herr es ihm persönlich offenbart hat und so wie wir es heute in der Bibel haben. Weisheit ist gefragt, wichtig oder zweitrangig? Manchmal kann man das auf den ersten Blick gar nicht so richtig erkennen. Oft sind es schmerzhafte Prozesse, wenn man merkt, die Abweichungen sind zu groß. Es kann Freundschaften kosten, sogar mitten durch Familien gehen. Und mal so nebenbei, meiner und auch euer Verstand ist nicht das Maß der Dinge. Dass man alles objektiv beurteilen könnte, dieser Maßstab liegt außerhalb von uns selbst und heißt Gott. Und zwar der dreieine Gott, wie er sich selbst uns in der Bibel vorstellt. Das ist der Maßstab, der für alle Kinder Gottes gilt. Auch für die Heiden und Anhänger anderer Religionen, sie wissen es bloß noch nicht. Kommt es zu relevanten Abweichungen, sind Spaltungen unausweichlich. Bekanntestes Beispiel ist wohl die Reformation durch Martin Luther, in deren Folge die evangelische Kirche entstand. Die Schrift selbst sagt, dass Spaltungen sein müssen. Im selben Brief im 1. Korinther, nur ein paar Kapitel weiter, schreibt Paulus durch den Geist Gottes, Kapitel 11, Vers 19, denn es müssen ja Spaltungen unter euch sein, auf dass die unter euch offenbar werden, die bewährt sind. Ich denke, es ist uns allen klar, dass man nicht alles gutheißen und mitmachen muss oder darf, um eines äußeren Friedens willen, wenn es gegen die Bibel geht. Ich möchte euch mal ein Beispiel erzählen. Wir haben eben das Lied gesungen, das letzte. Mitautor war Theo Lehmann, den haben wir dort live erlebt. In Bad Gandersheim waren wir mal. Da hatte Thorsten, Papa und mich mal eingeladen und dann waren wir zu einer Konferenz vom Gemeindehilfsbund. Das ist der konservative Zweig der evangelischen Kirche. Also klare Theologie, gute Leute. Und dort haben wir ein Ehepaar kennengelernt aus Thüringen. Die haben wir auch mal besucht. Die waren ein bisschen älter als wir, ganz liebe Leute. Und die haben aus ihrer Heimatgemeinde erzählt. Baptistengemeinde in Thüringen, ich glaube Eisenach, ne? Baptistengemeinde. Und der Pastor meint, seine Frau schon ein bisschen in die Jahre gekommen ist, könnte mal eine neue werden, ne? Und das hat die Gemeinde zerrissen und hat sie gespalten. Es gab welche, die meinten, ja, in der heutigen Zeit, da ist das alles nicht mehr so und da kann man auch mal ein Auge zudrücken. Und es gab die, die gesagt haben, nee, Gottes Wort sagt es aber anders. Und das hat eine Spaltung herbeigeführt. Die ist dann unvermeidlich, weil die, die am Wort Gottes festhalten wollten, auch verpflichtet sind, daran festzuhalten. Es gibt in Johannes 6 eine Szene mit dem Herrn Jesus, die mich schon ganz oft und immer wieder beschäftigt hat. Ich lese da auch mal ein paar Verse. Dies ist das Brot, das vom Himmel kommt, damit wer davon isst, nicht sterbe. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, wird leben in Ewigkeit. Und das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Da stritten die Juden untereinander und sprachen, wie kann dieser uns sein Fleisch zu essen geben? Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht esst das Fleisch des Menschensohns und trinkt sein Blut, so habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben und ich werde ihn am jüngsten Tag auferwecken. Denn mein Fleisch ist die wahre Speise und mein Blut ist der wahre Trank. Wer mein Fleisch isst und trinkt mein Blut, der bleibt in mir und ich in ihm. Wie mich gesandt hat der lebendige Vater und ich lebe um des Vaters Willen, so wird auch, wer mich isst, leben um meinetwillen. Denn dies ist das Brot, das vom Himmel gekommen ist, das nicht wie bei den Vätern, die gegessen haben und gestorben sind. Wer dieses Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Das sagte er in der Synagoge, als er in Kapernaum lehrte. Viele nun seiner Jünger, die das hörten, sprachen: Das ist eine harte Rede. Wer kann sie hören? Da nun Jesus bei sich selber merkte, dass seine Jünger darüber murrten, sprach er zu ihm: Nehmt ihr daran Anstoß? Wie, wenn ihr nun sehen werdet, den Menschensohn auffahren dahin, wo er zuvor war? Der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch ist nichts Nütze. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, die sind Geist und sind Leben. Aber es sind etliche unter euch, die glauben nicht. Denn Jesus wusste von Anfang an, wer die waren, die nicht glaubten und wer ihn verraten würde. Und er sprach: Darum habe ich euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, es sei ihm denn vom Vater gegeben. Von da an wandten sich viele seiner Jünger ab und gingen hinfort nicht mehr mit ihm. Da sprach Jesus zu den Zwölfen: Wollt ihr auch weggehen? Da antwortete ihm Simon Petrus: Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens, und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Diese Szene findet einen Tag nach der Speisung der 5000 statt. Wenn man Frauen und Kinder mit einrechnet, kann man von einer deutlich höheren Zahl ausgehen. Eine riesen Menschenmenge. Angelockt durch materielle Versorgung und durch gute Reden vom Königreich Gottes, vom Himmelreich. Sie hatten seine Worte gehört, sie hatten das Wunder miterlebt, diese Brotvermehrung. Und sie waren satt geworden, was damals etwas Besonderes war. Sie waren satt geworden und sie wollten mehr davon. Mir kam so der Gedanke, ist es nicht auch genau das, was viele Menschen heute suchen in den Kirchen und Gemeinden? Schöne Worte über Frieden mit Gott, Hoffnung auf das Reich Gottes, seine Liebe spüren, vielleicht sogar Wunder erleben. Wer wünscht sich das nicht? Richtig satt werden an den irdischen Dingen dieser Zeit? Auch das ist schön. Was macht Jesus da am nächsten Tag? Man hat so das Gefühl, als ob er die Menschen absichtlich vor den Kopf stößt. Hätte er nicht etwas sanfter formulieren können? Es war doch gerade so schön, so viele Menschen waren gekommen. Wollen wir das nicht auch? Volle Seele, zufriedene Menschen? Was macht er, der Herr? Er redet über den Verzehr von seinem Fleisch und Blut, Worte, die man nicht so ohne weiteres verstehen kann. Er sagt nachher, diese Worte sind Geist. Es geht nicht um das körperliche Essen und Trinken. Er redet schon im Voraus von seinem Leiden und Sterben am Kreuz, dass man für sich absolut in Anspruch nehmen muss, so sehr, als ob man sein Fleisch essen würde und sein Blut trinken. So sehr muss man sich mit dem Opfer Jesu eins machen. Für die meisten Menschen, die ihr jetziges irdisches Leben und die damit einhergehenden Bedürfnisse im Blick haben, ist das völlig unverständlich. Sie wenden sich frustriert ab. Dann wendet sich der Herr Jesus an seine 12 Jünger und fragt, ob sie auch gehen wollen. Auch für sie gibt es keine abgeschwächte Version, keinen leichteren Weg. Und dann kommt es ja glücklicherweise zu dieser wunderbaren Antwort des Petrus: Wohin sollten wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Wir können davon ausgehen, dass Petrus zu diesem Zeitpunkt noch lange nicht alles verstanden hatte. Die Kreuzigung war ja noch gar nicht, die Auferstehung war noch gar nicht. Aber er trifft eine Entscheidung in diesem Moment. Er entscheidet sich, dem Herrn Jesus zu vertrauen. Im Grunde ist es das, was auch bei einem jeden von uns passiert. Sich enttäuscht abwenden oder vertrauen. Das ist die Frage. Für mich gibt es hier zwei Dinge, die ich für mich zumindest verinnerlicht habe. Vertrauen auch dann, wenn ich nicht alles verstehe, und das geht mir ganz oft so. Zweitens, nicht versuchen, einen leichteren Weg aufzuzeigen. Das Wort vom Kreuz irgendwie abschwächen. Ein leichterer Weg hat vermutlich mehr Menschen darauf. Aber wohin führt er? Ist es dann noch der schmale Weg, von dem unser Herr Jesus spricht? Der schmale Weg, der er selbst ist, sein Fleisch, sein Blut, das ins Himmelreich führt? In unserem Predigttext aus dem 1. Korinther heißt es nachher, das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist es Gottes Kraft. Ich denke, wir müssten uns erstmal bewusst machen, was ist es denn nun, das Wort vom Kreuz? Geht es dort ausschließlich um den Tod des Herrn Jesu und seine Auferstehung? Oder umfasst das Wort vom Kreuz noch mehr? Unser Micha, der da sitzt, hat mir bei YouTube mal einen Vortrag gezeigt. Den Link kann von mir gerne jeder haben oder von ihm, bei dem es um das allererste Wort in der hebräischen Bibel geht, also 1. Mose 1. Im Anfang schuf Gott Himmel und die Erde. Im Anfang heißt auf Hebräisch Bereshit. Da ich kein Hebräisch kann, versuche ich auch nicht, diesen Vortrag wiederzugeben. Das gelingt mir nicht. Wer möchte, kann sich das selber gerne anhören. Nur so viel. Jeder Buchstabe dieses Wortes ist ein Schriftzeichen mit einer eigenen Bedeutung, die man, wenn man diese Schriftzeichen nebeneinander stellt und die Bedeutung zusammenfasst, kommt man darauf, der Sohn Gottes wurde durch die Hände am Kreuz vertilgt. Das allererste Wort der Bibel. Und es geht um den Sohn Gottes und seinen Opfertod am Kreuz. Das setzt sich im gesamten Alten Testament fort. Nach dem Sündenfall sagt Gott zur Schlange, du wirst ihm in die Ferse stechen und er wird dir den Kopf zertreten. Da geht es um den Herrn Jesus. Diese ganzen Opferriten, immer diese perfekten Tiere, die dort getötet wurden, das Blut, das fließt, immer Hinweise auf den Herrn Jesus. Am eindrücklichsten das Passahlamm in Ägypten. Und der Engel des Herrn, der die Erstgeburt tötet, geht an den Häusern vorbei, wo das Blut ist. Sie werden nicht getötet. Josef, sein Leben, ist eine Vorschattung auf den Herrn Jesus. Das ganze Alte Testament ist eine Vorbereitung, ein Hinweis auf das, was dann kommt. Die gesamte Bibel ist das Wort vom Kreuz. Ich habe manchmal so das Gefühl, dass man mit seinem Verstand gar nicht wirklich heranreicht, dass man es auch nicht versuchen muss, das in sein Denkmuster alles hineinzupressen, weil wir zu begrenzt sind. Gott sagt manchmal selber Dinge, wo man seine Kleinheit so ein kleines bisschen erahnt. Ich lese mal zwei Verse aus Jesaja 46. Gedenkt des Vorherigen von alters her, denn ich bin Gott und sonst keiner. Ein Gott, dem nichts gleicht, der ich zuvor verkündige, was hernachkommen soll und vor Zeiten, was noch nicht geschehen ist. Und der ich sage, was ich beschlossen habe, geschieht. Und alles, was ich mir vorgenommen habe, das tue ich. Also meine Kleinheit wird mir da absolut bewusst. Ich komme dort nicht mit. Und ich denke, wir alle, die wir die Bibel haben, können wählen zwischen zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit, ich bestimme meinen Verstand zum für mich gültigen Maßstab und nehme eine Beurteilung vor. Was in der Bibel wie zu verstehen ist, was Wahrheit oder Erfindung von Menschen ist, was überhaupt noch in unsere Zeit passt und was nicht. Vielleicht frage ich sogar mittels meines Verstandes, ob es Gott überhaupt gibt oder ob es nicht eine andere wissenschaftliche Erklärung gibt oder ob vielleicht eine andere Religion recht haben könnte oder eine Philosophie. Auf jeden Fall, ich und mein Verstand bin derjenige, der das versucht zu beurteilen. Möglichkeit 1. Möglichkeit 2. Ich erkenne mich als das, was ich bin. Ein Geschöpf Gottes. Nicht ich bin der, der zu beurteilen hat, sondern ich werde beurteilt. Und zwar von Gott. Nicht mein, sondern sein Urteil zählt. Er gibt uns in seinem Wort unglaublich viele Informationen. Die kann ich glauben, auch wenn ich lange nicht alles verstehe, was dort steht. Und noch ein kleiner Einschub jetzt. Ich persönlich freue mich immer darüber, dass ich alles glauben kann, auch wenn ich es nicht verstehe, weil ich das für mich als Beweis sehe, dass der Heilige Geist wirkt und mir Glauben schenkt. Wenn man sich die Menschen so betrachtet, ergibt sich ein Bild. Viele von den Starken und Erfolgreichen glauben nicht an Gott. Sie brauchen auch keinen. Und wenn sie glauben, dann ein bisschen anders, als die Bibel es vorgibt. Sie sind dynamisch, erfolgreich und absolut von sich überzeugt. Das ist so ein Typus des Erfolgsmenschen. Meist kann man das sogar optisch erkennen. Manche versuchen sich als Gutmenschen zu tarnen, aber spätestens vor Gott fliegt das auf. Und ich denke, es ist tatsächlich sehr, sehr schwer, wenn man in dieser Welt erfolgreich ist und auch möchte, gleichzeitig demütig unter Gottes Wort und unter ihm selbst zu bleiben. Obwohl es auch solche Menschen gibt. Ich kenne einige. Selbst der weiseste Mensch, von dem uns die Bibel berichtet, König Salomo, konnte nicht wirklich damit umgehen, mit seinem Geld, mit seiner Macht und seinem Erfolg. Wenn man das Evangelium nüchtern betrachtet, kann man schon verstehen, dass viele Menschen es als totalen Quatsch empfinden. Im Grunde beleidigt es unseren Stolz. Die meisten Menschen halten sich im Großen und Ganzen für ganz okay. Vielleicht nicht ganz perfekt, aber schon ganz gut. Und dann soll man sich sagen lassen, dass man ein verlorener Sünder ist, auf dem Weg in die Hölle? Die einzige Möglichkeit auf Rettung liegt im Opfertod des Sohnes Gottes? Für den Menschen, der sich selbst ganz okay findet, ist das intellektueller Irrsinn. Dazu kommen dann ja auch noch die wissenschaftlichen Erkenntnisse, und wir haben das ja schon in der Schule gelernt. An Gott und an die Bibel glauben ist doch eher etwas für Naive und Dumme. Ich traue mich das jetzt eigentlich gar nicht zu sagen, weil ich nicht weiß, wer das noch hören wird in Markham, aber ich erlebe das in meiner irdischen Familie, erlebe ich das tatsächlich auch. Der Glaube ist eher etwas für Naive und Dumme, denkt man. Es ist nicht Dummheit nötig, um zu glauben, sondern Demut. Demut versetzt uns in die Lage, Gottes Urteil über unserem Leben anzunehmen und die angebotene Retterhand zu ergreifen. Das ändert dann alles. Die Schuld, die der Weltmensch verdrängt und leugnet, die wird dann vergeben und Ruhe kehrt ein. Zuversicht, Freude, freudige Erwartung statt Todesangst. Ich darf ein Kind des Allerhöchsten sein. Ich muss mich nicht mehr auf mich allein verlassen, um am Ende doch zu verlieren. Noch ein kleiner Einschub. Ich bin heute Morgen ja durchs Krankenhaus schon mal gelaufen, kam an einem Zimmer vorbei, wo ein wirklich alter Mann im Bett lag. Er hat heute Geburtstag. Ich kenne ihn nicht, keine Ahnung. Ich weiß noch nicht mal, wie er heißt. Die Schwestern waren sehr nett zu ihm, hatten ihm seine Lieblingsmusik angemacht. Und es war rein optisch für mich zu erkennen, dass es wohl nicht mehr so ewig lange dauert. Und dann ist es spätestens dann, am Ende der eigenen Kraft, bricht das Gedankengebäude, was man vorher hatte, zusammen. Und dann zählt nur noch, wohin geht dann die Reise? Dann ist der Verdrängungsprozess nachher zu Ende. Nein, Gott, er liebt mich und dich. Und er sagt uns diese Dinge im Evangelium nicht, um uns klein zu machen, um uns zu demütigen, um uns kaputt zu brechen. Nein, es ist die Wahrheit und er rettet uns vor dem Zorn Gottes. Das ist heute unpopulär, es zu sagen, aber es ist so. Und es hat ihn alles gekostet. Das ist das Wort vom Kreuz. Er selbst schafft alle Voraussetzungen dafür, dass wir uns auf die Ewigkeit freuen dürfen. Und er selbst wird uns bis dahin durchtragen. Einfach, weil er es zugesagt hat und nicht lügen kann. Und dann kann man auch in dieser wirklich verrückten Zeit, in der man nicht wirklich Nachrichten hören mag, wo man sich so seine Gedanken macht, wie das alles ausgeht, kann man ein Stück zur Ruhe kommen und sagen, Gott, du wirst mich durchtragen, du wirst mich in dein Reich bringen, wie auch immer das geschehen mag. Ich muss in meiner eigenen Kraft nicht versuchen, irgendwie zu strampeln, wo man am Ende sowieso verliert. Wir dürfen uns diesem uns liebenden Gott anvertrauen, auch in dieser Zeit jetzt. Die Lichter brennen, mögen es viele Menschen hören, es annehmen und Frieden finden, wirklichen Frieden finden in Gott und das in alle Ewigkeit. Amen.